Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Heute sprechen wir ein Thema, das durchaus in Praxen vorkommen kann, aber oft zu schnell fast als reines Hauptproblem betrachtet oder auch erkannt wird, nämlich über das Thema chronische Wunden. Und genau dort beginnt eigentlich schon das erste Missverständnis, denn eine chronische Wunde ist eben nicht nur einfach eine Wunde, die lange braucht, um zu heilen. Sie ist meistens das sichtbare Ergebnis einer gestörten Heilungsdynamik. Oder anders gesagt, das Problem sitzt nicht nur an der Oberfläche, sondern im gesamten biologischen Umfeld der Wunde. Wenn wir also über chronische Wunden sprechen, dann sprechen wir über Durchblutung, Druck, Scherkräfte, Entzündungsprozesse, Bewegung, Ernährung, natürlich Stoffwechsel, Zellmigration und eben auch über Bioelektrik, also über Bioelektrizität. Und genau diese bioelektrische Perspektive ist spannend. Denn nicht als Ersatz für jetzt bewährte Standardtherapien, nicht als Heilversprechen, sondern als eine zusätzliche und vor allem wissenschaftlich diskutierte Ebene, die man verstehen sollte, wenn man mit Mikrostrom oder Mikrostrom generell seriös einsortieren will. Bevor wir aber auf Mikrostrom generell zu sprechen kommen in diesem Kontext, müssen wir zuerst einmal die Basics sauber sortieren. Was ist überhaupt eine chronische Wunde? In der Wundheilung unterscheidet man vereinfacht mehrere überlappende Phasen. Zuerst kommt die Hämostase. Das ist die Phase, in der die Blutung gestoppt wird und die erste provisorische Matrix gebildet wird. Dann folgt die Entzündungsphase. Die Entzündungsphase ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, sondern eigentlich ein notwendiges. Der Körper räumt sozusagen auf, beseitigt Gewebetrümmer, reguliert Keime und organisiert die entsprechend frühe Immunantwort. Danach beginnt die Proliferationsphase. Hier werden neue Gefäße gebildet, Granulationswege entstehen dabei und die Wunde beginnt sich strukturell zu schließen. Ein ganz wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Reepithelisierung. Damit gemeint ist, dass eben neue Epithelzellen über die Wundfläche wandern und die Oberfläche wieder bedecken, also die Wunde sich vereinfacht gesagt schließt. Der Körper beginnt sozusagen eine schützende Deckschicht herzustellen. Zum Schluss folgt das Remodeling, also die Umbauphase. Das Gewebe wird stabil, Kollagen wird reorganisiert und eine Narbe fängt an zu reifen. Eine chronische Wunde liegt dann vor, wenn dieser geordnete Ablauf nicht mehr normal vorankommt. Also die Wunde bleibt dann häufiger in einer entzündlichen oder sagen wir mal in einer biologischen dysregulierten Situation einfach stecken. Das ist klinisch hochrelevant, weil man dann nicht nur mehr Verband braucht, sondern einfach die Ursache ja besser verstehen muss, um diese natürlich dann auch zu beseitigen. Welche Wundtypen wollen wir uns heute anschauen? In dieser Folge konzentrieren wir uns auf zwei typische Konstellationen. Erstens auf die druckbedingte Wunde, also den klassischen Decubitus, beziehungsweise die Pressure Ulcerer. Und zweitens auf das Ulcus Curis Venosum, also das venös bedingte Geschwür, Beingeschwür. Bei chronischen Wunden werden oder können wir sagen, das sind schwer heilende Wunden. Aber die Pathophysiologie ist bei beiden, die eben genannten, eben nicht die gleiche. Beim druckbedingten Schaden stehen vor allem anhaltender Druck, Scherkräfte, eingeschränkte Mobilität und oft auch zusätzliche Faktoren wie eine Mangelernährung oder reduzierte Sensibilität im Vordergrund. Beim venösen Ulkus ist die Logik eine andere dabei. Hier liegt die Ursache typischerweise in einer chronisch venösen Insuffizienz. Das heißt, der venöse Rückstrom funktioniert nicht ausreichend, Druckverhältnisse im Gewebe verändern sich, Flüssigkeit tritt aus, die Mikrozirkulation leidet und das Gewebe wird anfälliger für Ulzerationen und damit für Heilungsstörungen. Jetzt ist aber die Frage, warum ist dieser Unterschied so wichtig? Weil gute Wundtherapie immer etiologisch denken sollte. Wer nur auf die Wundfläche schaut, behandelt zu oberflächlich, ganz einfach gesagt. Wer die Ursache verstehen will, der muss im Prinzip hier gezielter behandeln. Was ist bei der druckbedingten Wunde jetzt die Basistherapie grundsätzlich? Hier lohnt sich ein klarer und schon fast nüchterner Blick. Pressure Ulcerer beginnt gute Wundversorgung nicht mit einer Spezialmethode, sondern mit einer sauberen Risikoeinschätzung und natürlich erst einmal einer konsequenten Druckentlastung. Eine Leitlinie dafür nennt hier sehr konkrete Kernpunkte. Das ist einmal die Risikobeurteilung, die Hautinspektion, regelmäßige Repositionierungen, geeignete druckdistributierende Unterlagen, also Matratzen etc., Fersenentlastung, Berücksichtigung von Mobilität und die Einordnung natürlich von Ernährungsrisiken. Für Erwachsene mit Risiko empfiehlt die Leitlinie einen regelmäßigen Positionswechsel, im Regelfall mindestens alle 6 Stunden, bei hohem Risiko häufiger, sowie passende Hilfsmittel und natürlich Dokumentation. Klar. Außerdem wird ausdrücklich betont, dass eingeschränkte Mobilität, Ernährungsdefizite und die Unfähigkeit zur Eigenrepositionierung natürlich zentrale Risikofaktoren sind. Das ist mir für diese Folge jetzt wichtig, wenn wir später über den Mikrostrom sprechen, dann immer vor dem Hintergrund, dass Druckentlastung und Standardversorgung zuerst kommen muss. Nicht danach, nicht optional, sondern immer zuerst. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Take-Home-Message. So, was ist beim venösen Ulkus die Basistherapie? Bei einem venösen Ulkus ist die Leitlinienlage ebenfalls klar geregelt. Die aktuelle Leitlinie hierzu beschreibt die medizinische Kompressionstherapie nach Prüfung von Kontraindikationen ausdrücklich als eine konservative Standardtherapie des Ulkuskuris. Und noch wichtiger, sie beschleunigt die Abheilung. Das ist in der Praxis entscheidend, weil manche über fortgeschrittene Wundprodukte oder Zusatzverfahren sprechen, bevor die Basis stimmt. Aber ohne adäquate Kompression bleibt die Therapie in der Regel oft unvollständig. So liest man es auch in den Leitlinien. Hinzu kommt ein zweiter Punkt, der im Alltag gerne unterschätzt wird: Bewegung. Die Leitlinie empfiehlt regelmäßige körperliche Aktivität, zum Beispiel Gehübungen, Fußgymnastik, weil die Kompression ihre volle Wirkung erst dann entfaltet, wenn Muskel- und Gelenkpumpen aktiviert werden. Auch die Mobilisation des oberen Sprunggelenks wird bei Einschränkungen ausdrücklich thematisiert. Das bedeutet, beim venösen Ulkus ist die Frage nicht nur, welcher Verband, sondern auch, ist die venöse Pathophysiologie adressiert? Ist Kompression möglich und korrekt umgesetzt? Bewegt sich der Patient ausreichend? Ist das obere Sprunggelenk frei? Sind die vaskulären Kontraindikationen sauber abgeklärt? Und genau an diesem Punkt können wir jetzt sauber in die bioelektrische, also die biochemische Perspektive wechseln. Warum ist Bioelektrik in der Wundheilung überhaupt ein Thema? Wenn man elektrische Wundheilung hört, klingt das für manche erstmal sofort spekulativ und nicht nachgewiesen. Tatsächlich ist die Grundidee biologisch gut nachvollziehbar. Die Epidermis erzeugt ein transepidiales Potenzial. Man spricht auch vom Skin Battery Prinzip. Wird die Haut verletzt, kollabiert dieses Potenzial lokal und dadurch entstehen endogene elektrische Felder am Wundrand. Die sind messbar. Diese Felder sind nicht nur ein physikalisches Nebenprodukt, sie beeinflussen nämlich die Zellantwort in der Wundheilung. Ein zentraler Begriff ist hier die Galvanotaxis oder Elektrotaxis. Gemeint ist die gerichtete Wanderung von Zellen entlang des elektrischen oder eines elektrischen Feldes. Für die Wundheilung ist das vor allem deshalb interessant, weil Keratinozyten und andere Zellen auf solche Felder reagieren können. Und genau diese gerichtete Zellmigration ist relevant für die Reepithelialisierung des Gewebes. Das bedeutet nicht, dass jede externe elektrische Anwendung automatisch wirksam ist, aber es bedeutet, die Idee, mit sehr kleinen elektrischen Reizen biologische Heilungsprozesse zu beeinflussen, ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie ist mechanistisch zumindest, sagen wir mal, plausibel. Wir sprechen hier, also genauer gesagt, wir sprechen hier von einer biologisch plausiblen und klinisch untersuchten Ergänzung, nicht von einer simplen linearen Formel nach dem Motto Strom rein, Wunde zu. Wir müssen also die, wie eben erwähnten, Standardtherapien natürlich erst einmal entsprechend durchführen und das Ganze soll natürlich auch korrekt bewertet werden. Aber was heißt das jetzt für die Mikrostromtherapie konkret? Mikrostrom arbeitet im Mikroampere-Bereich, also mit sehr niedrigen Stromstärken. Die Grundidee der in der Wundheilung eingesetzten Mikrostromtherapieverfahren ist, dass diese Reize natürliche bioelektrische Prozesse oder an die natürlichen bioelektrischen Prozesse anknüpfen können. Auch die große Meta-Analyse aus dem Journal of Tissue Viability beschreibt elektrische Mikrostromtherapie genau in diesem Sinne, als Anwendung niedrigintensiver Mikroampere-Ströme, die endogene elektrische Felder während der Wundheilung ähneln. Das ist ein guter Punkt, um einen Fachbegriff für die nur mal kurz zu klären jetzt. Für unsere Zuhörer. Eine Meta-Analyse, was ist eine Meta-Analyse? Eine Meta-Analyse bündelt die Ergebnisse mehrerer Studien, idealerweise randomisierter, kontrollierter Studien, sogenannte RCTs, und versucht daraus ein robustes Gesamtbild zu berechnen. Ein RCT, also eine randomisierte, kontrollierte Studie, bedeutet, dass Teilnehmende oder die Teilnehmer zufällig einer Interventionsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugeordnet werden. Also, wenn man so will, ein verblindetes Verfahren. Es gibt eine Kontrollgruppe, die werden behandelt, aber nur mit einer Scheintherapie, und die Interventionsgruppe mit eben der richtigen Therapie. Und eine Schamkontrolle ist eben, das ist die Scheinbehandlung in der Kontrollgruppe. Sie soll helfen, Erwartungseffekte oder unspezifische Effekte besser von den eigentlichen Interventionen zu trennen und das Ganze natürlich auch hinterher sauberer zu bewerten. Warum ist das wichtig? Weil, wenn wir in der evidenzbasierten Einordnung nicht nur fragen, gab es Besserungen, sondern wie sauber wurde das Ganze untersucht, was zeigt die Gesamtevidenz bisher? Die genannte Meta-Analyse hat 8 randomisierte klinische Studien qualitativ und 7 Studien mit insgesamt 337 Teilnehmern quantitativ ausgewertet. Das Ergebnis ist tatsächlich sehr interessant, denn Mikrostrom plus Standardversorgung war gegenüber der Standardversorgung alleine mit einer größeren Reduktion der Wundfläche, einer kürzeren Heilungszeit und einer geringeren Schmerzintensität für die Patienten verbunden. Konkret berichteten die Autoren in den gepoolten Analysen im Mittel eine zusätzliche Reduktion der Wundfläche um 8,3 Quadratzentimeter, eine Verkürzung der Heilungsdauer um 7 Tage und eine Reduktion der wahrgenommenen Schmerzen um 1,5 Punkte. Bei der unerwünschten Wirkung zeigten sich keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Also hier wurde geschaut, gibt es etwaige Nebenwirkungen und so weiter. Das lag in dem Fall eben nicht vor. Das klingt erstmal sehr stark und das ist es auch. Und wenn wir aus der Gesamtliteratur eine Studie herausgreifen, die für diese Folge besonders gut passt, dann ist es die randomisierte, doppelblinde, kontrollierte Studie zum Pressure Ulcerer bei älteren Menschen. Übrigens, die Studien bzw. die Quellen hierzu verlinken wir natürlich zum einen in den Shownotes bzw. über den Link in den Shownotes, wo Sie dann direkt auch zu den entsprechenden Quellen dazu kommen, wo Sie das selber natürlich auch in den Studien direkt nachlesen können. Aber kommen wir zurück zu dieser randomisierten, blindierten Studie. Hier wurden 30 Teilnehmer eingeschlossen. Beide Gruppen erhielten ein standardisiertes Wundprotokoll, das ist natürlich klar. Zusätzlich bekam die Interventionsgruppe 10 Stunden Mikrostromtherapie über 25 Tage, während die Kontrollgruppe eine Scheinbehandlung erhalten hat. Gemessen wurde hier der sogenannte Push-Score an der Wundfläche. Push steht für Pressure Ulcerer Scale for Healing. Das ist ein klinisches Instrument, mit dem der Verlauf von Druckulzera standardisiert erfasst werden. Die Ergebnisse waren tatsächlich klinisch relevant. Die Verbesserung im Push-Score war in der Mikrostromgruppe nach 14 und 25 Tagen, also 2 Messpunkte, größer als in der Kontrollgruppe. Auch die Wundflächenreduktion fiel in der Interventionsgruppe viel deutlicher aus. Für mich ist an dieser Studie ein Punkt eigentlich besonders wichtig. Die Mikrostromtherapie wurde hier zusätzlich zur Standardbehandlung eingesetzt, also nicht anstelle davon. Genauso sollte man das Ganze eben auch praktisch und kommunikativ einordnen. So, und wie ist das Bild beim venösen Ulcera? Wie war das dort? Also hier sind wir ein bisschen differenzierter. In einer eher kleineren, pilotierten, einzelblind kontrollierten Studie mit 14 Personen, das ist natürlich schon eine sehr, sehr geringe Anzahl von Personen, zeigte Mikrostrom eine signifikante Schmerzreduktion, aber keine signifikante Veränderung der Ulkusfläche. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir reden ja hier eben über auch durchaus eine systemische Komponente, systemische Erkrankung. Hier wurde ausschließlich lokal behandelt, eben mit der Mikrostromtherapie. Da wäre sicherlich eine interessante Frage oder Hypothese, die man aufstellen kann, wie wäre es denn in einer Kombination von lokaler und systemischer Anwendung der Mikroströme? Die Antwort lasse ich hier natürlich mal offen. Wissenschaftlich ist das natürlich keineswegs enttäuschend. Es zeigt aber, dass wir eben sauber unterscheiden müssen zwischen den verschiedenen Endpunkten, die man betrachtet. Denn ein Patient profitiert nur dann, wenn eine Fläche schneller kleiner wird, also nicht nur dann, auch wenn natürlich eine Schmerzreduktion da ist, dadurch vielleicht eine bessere Mobilität und eine höhere Therapietoleranz und bessere Alltagstauglichkeit. Das kann natürlich alles klinisch relevant sein, wurde aber hier eben als Endpunkt nicht beziffert bzw. gemessen. Trotzdem sollte man gerade bei venösen Ulzera in der Kommunikation besonders präzise sein, denn hier bleibt die kausale Basistherapie, also insbesondere die Kompression, der zentrale Hebel. Wenn man das jetzt mal seriös formulieren wollte, Mikrostrom kann eben bei diesen venösen Ulzera als eine adjuvante Maßnahme interessant sein, vor allem in Bezug auf die Schmerzen. Und viele setzen ja auch die Mikrostromtherapie gerade in Bezug auf Schmerzen ein, weil das ist natürlich eine der größten und stärksten Domänen, die wir mit der Therapie erreichen können. Ja, und was heißt das jetzt praktisch für den Einsatz in der Praxis? Also erstens, wichtig ist natürlich erst die Ursache klären, dann ergänzen. Bei jeder chronischen Wunde muss zuerst klar sein, womit man es primär zu tun hat. Druck, venöse Insuffizienz, arterielle Komponente, Diabetes, Mischform oder etwas ganz anderes. Zweitens, die Standardversorgung ist nicht eine Alternative, sondern die ist eine Voraussetzung bei den entsprechenden Sachen und das Ganze auch natürlich im Rahmen des entsprechenden Risikomanagement, Repositionierung, gerade beim Druckulzera, Druckentlastung und passende Unterlagen. Beim venösen Ulkus bedeutet es, dass natürlich das Ganze man vaskulär denken muss, Kompression, Bewegung und eine entsprechende Verlaufskontrolle. Drittens, Kommunikation sauber halten. Wir sagen nicht, Mikrostrom heilt chronische Wunden, sondern wir sagen, für bestimmte chronische Wundkonstellationen gibt es randomisierte klinische Daten, die eine entsprechende Anwendung der Mikrostromtherapie in Kombination mit der Standardversorgung deutlich verbessern können. Mein Fazit für diese Episode zum Thema: chronische Wunden sind keine reinen Oberflächenprobleme, sie sind ein Ausdruck einer gestörten Heilungsbiologie und das ist in meinen persönlichen Augen halt immer mit einer systemischen Komponente verbunden. Daher die Mikrostromtherapie hier logischerweise auch in einem systemischen Kontext zusätzlich mit einsetzen. Wer chronische Wunden generell gut behandeln will, muss die Ätiologie ernst nehmen. Bei Druckschäden heißt das Druck runter, Risiko erkennen, lagern, entlasten. Beim venösen Ulkus heißt es Kompression, Bewegung, venöse Pathophysiologie adressieren. Und wenn diese Basis steht, dann wird Mikrostrom wissenschaftlich tatsächlich hochinteressant für diese Patienten. Weil wir eben damit die bioelektrische Adressierung sozusagen als zusätzliches Add-on einfach mit hineinbringen können. Und das ist in meinen Augen auch genau diese Balance zwischen Offenheit und Präzision brauchen wir gerade in der modernen Mikrostromtherapie. Ja. Wer vielleicht schon mal Erfahrungen damit gemacht hat in der Praxis, darf sich gerne an uns mal wenden, einfach mal Feedback mitteilen, wie waren die Ergebnisse, wie seid ihr vorgegangen. Das ist natürlich immer spannend und wichtig zu wissen. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser heutigen Podcast-Episode. Mal etwas weg, ein bisschen von dem orthopädischen Bereich, sondern auch mal in eben die Behandlung chronischer Wunden. Also ich habe hier ja einige Studien zitiert. Wie gesagt, Sie finden die alle in den Shownotes beziehungsweise auf unserer Internetseite. Aber es gibt noch deutlich mehr Studien tatsächlich dazu, zu diesem Thema. Und ich denke, das Thema wird in Zukunft auch, gerade wenn wir uns die Volkskrankheiten wie Diabetes etc. vor Augen halten, sicherlich noch ein größeres Thema werden. Damit sage ich vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Solange, dass Sie bisher zugehört haben, schauen Sie mal gerne auch bei uns vorbei. In den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook sind wir sehr aktiv, auch auf TikTok neuerdings. Einfach mal nach dem Hashtag Luxamed suchen, da werden Sie bestimmt fündig und natürlich abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Und dann sage ich vielen Dank und bis zur nächsten Episode.